Ja, wir haben 2 Wochen nach Ostern und das ist ja immer noch mal eine ganz schöne Gelegenheit, Ostern so ein bisschen zu vertiefen und mit ins Jahr zu nehmen. Ist ja nicht nur einmal im Jahr, also es ist natürlich offiziell einmal im Jahr, aber die Osterbotschaft ist ja ganz zentral für alles, was unser christliches Leben ausmacht. Und deswegen danke für die Einleitung. Von Ostern her kommen nochmal ja, die Frage, was bedeutet das denn? Was ist das Alte, was ist das Neue? Das ganze Leben als Christ umfasst diese Botschaft Ostern, Kreuz und Auferstehung. Und ein Begriff, ich möchte mal so an einem Begriff mich entlanghangeln und das ist ein Begriff Geschichte. Die Osterberichte sind ja eine Geschichte. Zuerst mal ist das etwas, was man einfach so als im Kindergottesdienst gut erzählen kann. Da passieren viele Sachen. Jesus kommt nach Jerusalem. Er ahnt schon, dass das nicht gut ausgeht. Er wird bejubelt. So, dann passieren Dinge, wo er vielleicht was geahnt hat. Er wird verraten von Judas im Garten beim letzten Abendmahl. Dann im Garten Gethsemane. So, die Ereignisse kommen nach und nach. Er muss sich verantworten vor dem hohen Priester, vor Pilatus. Man liest es so und hofft, ja, aber er ist doch unschuldig und sprecht ihn frei. Aber nein, er wird verurteilt, völlig ungerecht. Es ist eine Geschichte. Und 3 Tage später ist plötzlich alles ganz neu. Aber diese 3 Tage müssen ausgehalten werden. Also diese Spannung, dieser Spannungsbogen, dieser Downer, alles ist zerstört für die Jünger. Alle Hoffnung liegt am Boden. Und 3 Tage später passiert etwas völlig Neues und sie können es nicht glauben und sie rennen zum Grab und das Grab ist leer und erst versuchen sie, das sich zu erklären, was ist da passiert, hat jemand den Leichnam geklaut oder was ist los? Und dieser ganze Prozess ist eine Geschichte, die die Leute sehr intensiv erlebt haben und total intensiv miterlebt haben. Das ist eine Geschichte, die irgendwo ja auch unsere Geschichte ist, die wir jedes Jahr nachempfinden durch diese 3 oder 4 Feiertage hintereinander. Und das ist wichtig, dass das eine Geschichte ist und nicht einfach nur eine abstrakte Idee, weil sich unser Leben in solchen Geschichten vollzieht. Also wir alle kennen unsere Geschichte, wo wir immer mittendrin stecken und irgendwie nicht wissen, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Und in diesem Sinn brauchen wir einen Begriff von Geschichte. Ostern ist das ganz reale Leben, das, was unsere Geschichte eben auch so ist. Und wir finden in den Ostertexten die Realität, wie sie sich darstellt. Wir finden Ungerechtigkeiten, wir finden Jesu Verurteilung, wir finden Angst, Versagen, Verrat, persönliches Versagen. Und die Leute werden überrumpelt von den Ereignissen und wissen gar nicht, was da eigentlich passiert. Und sie denken gar nicht so weit voraus. Petrus ist schockiert über sich selbst und überrascht über sich selbst. Und diese ganzen Erfahrungen, diese Verdichtung von Erfahrungen, massive Enttäuschung, Begegnung von Tod, Jesus stirbt, all das ist ja das, was das Leben ausmacht. Wo auch in unserem Leben Dinge enttäuschend sind, Dinge zu Ende gehen, Dinge, von denen wir uns verabschieden müssen, weil es völlig anders gelaufen ist, als wir uns das gedacht haben. Wo wir vielleicht im Nachhinein denken, hätten wir nicht damit rechnen müssen? Und wie konnten wir so naiv sein zu hoffen? Und das ist alles das, was Geschichte und unsere menschliche Geschichte immer wieder ausmacht. Deswegen ist Ostern an echte Geschichten, an reale Geschichten gebunden. Und manchmal versuchen wir ja so ein bisschen an Ostern diese Hoffnung zu produzieren oder zu sagen, ja, es ist doch Ostern, es muss doch gut werden so. Und wir merken aber, wir sind in unserer realen Geschichte drin und die ist eben, wie sie ist. Und vielleicht ist das nicht direkt gut so. Vielleicht reicht unser Optimismus dann gar nicht aus, um die reale Geschichte zu verändern, sondern die Geschichte ist, wie sie ist. Und deswegen ist Ostern. Oder es gehört zum Begriff von dieser Geschichte Ostern, dass es etwas ist, was uns mit in sich hineinnimmt, was wir selber uns niemals hätten aussuchen können. Also wir sind davon überrumpelt, die Jünger damals waren überrumpelt und es ist etwas, was passiert, was wir niemals so selbst hätten schreiben können. Also diese Geschichte ist nicht von uns geschrieben, sondern wir sind darin, wir leben darin, aber sie passiert mit uns. Und in diesem Sinne von Geschichte geht mir Ostern schon nach, was das bedeutet für ein Leben als Christ. Was bedeutet es, dass wir in so einer Geschichte leben? Geschichte kann man aber auch noch in einem anderen Sinn verstehen, nämlich die ganze Bibel ist ja eine lange Geschichte von Gott mit seinem Volk Israel. Die ganze Geschichte vom Auszug aus Ägypten über die Propheten, über ein neues Land und dann Könige und doch nicht und gute Könige, schlechte Könige und es gibt viel hin und her. Gott sucht sich das kleinste Volk, das schwächste Volk aus. Und diese ganze große Geschichte, man kann die gesamte Bibel als eine Geschichte vom Anfang der Welt bis zum Ende der Welt lesen. In diesem Sinne gibt es auch einen Begriff von Geschichte und man versteht den christlichen Glauben nicht, wenn man diese Geschichte nicht mit berücksichtigt. Also wenn wir sprechen als Christen von Dingen wie Hoffnung oder von Glaube oder von Liebe, dann macht es nur Sinn, wenn es konkret an solche Geschichten gebunden ist, weil sonst sind es einfach abstrakte Begriffe. Man kann abstrakt von Liebe sprechen, aber es wird immer nur dann sinnvoll, wenn es real in einer realen persönlichen Begegnung passiert. Und in diesem Sinne ist die christliche Geschichte eine reale Geschichte, aus der heraus Dinge wie Hoffnung, Liebe entstehen. Und diese Geschichte ist immer von zwei Polen geprägt und da möchte ich mal kurz ein bisschen mich aufhalten, drauf eingehen. Es gibt die Realgeschichte von Menschen, also das, was wir auch ein Stück weit in unserer Geschichtsschreibung haben, wenn man Geschichtsbücher liest. Es gibt Dinge, die sich immer wiederholen, es gibt Kriege, es gibt Machtkämpfe, es gibt Königshäuser, der Kampf ums Überleben, um die eigenen Rechte. Das ist etwas, was zur Geschichte gehört, was wir persönlich kennen, was wir aber auch historisch kennen oder politisch oder wo auch immer. Und es gibt diesen anderen Pol, Gottes Geschichte, wo die Bibel Worte hat von Verheißung, von Führung, Gott, der ruft, der etwas Neues schafft dadurch, dass er spricht. Und die Verheißung, dass die Geschichte sich anders entwickelt, das ist so Gottes Geschichte in die alte Geschichte hinein. Und die Frage ist, wie passt das zusammen? Also diese beiden Pole, unsere Realgeschichte, die manchmal ja wiederholend, eintönig vielleicht, kalt oder auch angstmachend ist und Gottes Geschichte, die ja die Verheißung und Hoffnung verspricht. Wie passt das zusammen? Und wir leben immer in diesen beiden Polen gleichzeitig als Christen. Wir leben ja auch in einer Kirchengeschichte. Es gab vor uns Dinge, die in der Kirche passiert sind, wo schon Gottes Geschichte ein Stück weit sich verwirklicht hat. Und wir leben immer in diesen beiden Dingen, in diesem Hin und Her von realer Geschichte, die uns ernüchtert, aber von Geschichte, wo wir Dinge durchbrechen sehen, wo wir sagen würden, da hat Gott etwas getan. Und das ist gleichzeitig Grund für Hoffnung, aber dann auch wieder für Frustration, wenn es dann doch wieder anders kommt. Und in diesen beiden Polen leben wir ständig hin und her. Und in Ostern, das denke ich, das finde ich das Faszinierende an Ostern, ist der zentrale Punkt dieser Geschichte, wo das ein für alle Mal zusammenkommt, also wo diese beiden Pole so stark zusammenkommen wie nirgendwo sonst in dieser Geschichte. Und darin zu leben, aus dieser Osterauferstehung zu leben, das bedeutet eigentlich zentral Christ sein. Und es ist gut, sich das zu vergegenwärtigen, gerade auch wenn man vielleicht gerade an der realen Geschichte eher verzweifelt oder das Gefühl hat, das, was wir uns vorgenommen haben, das ist nicht so, wie wir es uns gedacht haben. Und warum ist das jetzt so? Musste das so sein? Ging das nicht anders? Da kann jeder an persönliche Dinge denken, an Gemeindethemen, die uns gerade beschäftigen oder auch an Weltthemen. Diesen Blick oder diese Situation im Blick zu haben, wo bin ich gerade enttäuscht, ist vielleicht ein guter Ansatzpunkt, um Ostern an sich heranzulassen. Ich möchte zwei Missverständnisse einmal hervorheben. Was bedeutet Ostern nicht? Also man kann ja, wenn man von Geschichte spricht, kann man im Prinzip zwei Missverständnisse, sicherlich mehr, aber zwei zentrale Missverständnisse haben, die was Ostern eigentlich bedeutet. Das erste Missverständnis ist, zu sagen, wir haben schon alle Hoffnung begraben, Jesus ist gestorben und jetzt ist er einfach wieder da. So, zurück, alles nochmal auf Null so gestellt. Er ist wieder da, so, es geht doch weiter, so wie im Superheld im Film. So, wir haben zwar alle gesehen, er ist in den Abgrund gestürzt und er wurde von 1000 Pfeilen durchbohrt und so, und wir wissen nicht wie, aber er ist wieder da, ist halt ein Film. So ist es ja häufig, und man hat so das Gefühl, es ist halt Hollywood, wir fragen gar nicht genau, wie es passiert ist, weil es ist auch egal, darum geht es gar nicht, es geht nur darum, er ist wieder da. So. Das wäre so ein Missverständnis. Also es geht weiter wie vorher. So, die Geschichte, wie wir sie bisher kennen, geht einfach im Best Case weiter. Also im optimalsten Falle, den wir uns ausdenken können, so geht es weiter. Das ist halt unrealistisch, sehr häufig. Das ist nicht das, was wir erleben. Und das andere Missverständnis ist, dass Auferstehung bedeutet, dass die Realität, also das Gute, die Hoffnung, die wir erwarten, tatsächlich ein für alle Mal zu Ende ist. Und dass die Auferstehung nicht in der realen Welt passiert, sondern eigentlich nur in unserer Innerlichkeit, in unserem Glauben. Indem, dass wir glauben, produzieren wir dann Hoffnung, Liebe und Optimismus so, und wir sind ja Christen und komm, auf geht's, und wir machen weiter und so. Und unser Vertrauen ist unerschütterlich, obwohl die reale Welt dagegen spricht. Wir vertrauen weiter. So, gegen alle Vernunft und gegen alles, und unser Glaube wird Berge versetzen. Wir glauben ganz an unseren Glauben. So. Das wäre das zweite Missverständnis. Also einmal, es geht weiter wie vorher, nichts ist passiert, und das andere, die Realität ist völlig zu Ende und es geht einfach nur in der Innerlichkeit weiter, in unserem Glauben. Und beides stimmt nicht ganz, beides sind zwei Pole, die man mal abgrenzen kann, weil einmal wird es eben unrealistisch und wir erwarten zu wenig. Wir erwarten, dass die Geschichte einfach so weitergeht wie bisher, als die alte Geschichte. Zwar als eine gute alte Geschichte, eine schöne, die uns gefällt, aber halt die alte Geschichte. Es ist dann immer noch unsere eigene Geschichte. Und ein andermal ziehen wir uns in so eine Innerlichkeit zurück, die rein in uns stattfindet und die eigentlich mit der echten Welt nichts zu tun hat. Beides ist nicht das, was in den Ostertexten passiert. Was denn dann? Und um zu verstehen, was das denn ist, also wo sich das befindet, wer Jesus als Auferstandener ist, würde ich noch mal kurz ein paar Beobachtungen zu den Ostertexten machen. Wie beschreibt sich Jesus als Auferstandener? Wie wird er beschrieben von denen, die ihn gesehen haben? Und zentral ist dabei der Körper, also der Leib, der Körper von Jesus als Auferstandener. Das ist ganz interessant, wenn man die Texte liest. Da gibt es ein paar Aussagen, die einen stutzig machen können. Zum einen sagt Jesus zu Thomas, berühre mich. Also er geht davon aus, es ist tatsächlich ein Körper, den man berühren kann. Man kann ihn anfassen. Dann gibt es auch Dinge, er isst zum Beispiel mit den Jüngern. Er kommt zu den Jüngern und sie essen zusammen. Also er isst etwas. Das ist etwas, was ganz normal körperlich menschlich ist. Oder er läuft mit den Emmaus-Jüngern, er wandert mit ihnen, so wie der Roland, und er wandert einfach, was ist was Körperliches, so das ist ganz normal körperlich. Und dann gibt es aber so andere Aussagen, wo man so das Gefühl hat, es ist irgendwie kein Körper, wie wir ihn kennen. Er steht plötzlich mitten im Raum bei den Jüngern und es wird so berichtet, sie verstehen gar nicht, wie der da reinkommt, weil die Tür ist nicht aufgemacht worden und er steht plötzlich im Raum. Das ist ein Text in den Ostergeschichten. Oder er sagt zu Maria, die steht am Grab, berühre mich nicht, du kannst mich nicht berühren. Ja, vielleicht bedeutet das auch, dass Maria hier ihn nicht versuchen soll zu vereinnahmen, aber es ist irgendwie auch, er ist nicht so berührbar wie vorher. Und man kriegt da so das Gefühl, es ist einerseits ein Körper, wie wir ihn kennen, er isst, er läuft, und andererseits ein Körper, wie wir ihn nicht kennen. Also es ist etwas anderes. Und diese beiden Pole, dieses, ja, ist er jetzt Körper oder nicht, ist er Geist, ist er Gespenst, so das hat Theologiegeschichte gemacht. Da wurde natürlich auch viel drüber diskutiert. Und es gibt dann zum Beispiel den Versuch zu sagen, wir beweisen an den Texten der Auferstehung, dass die Auferstehung körperlich wahr ist. Also er ist leiblich auferstanden und wir beweisen das historisch an den Texten, weil man kann das nicht anders erklären. Massenhalluzination ist unplausibel und da gibt es viele Texte drüber, das ist alles ganz spannend. Und dass man quasi historisch versucht zu belegen, wie kann es sein, dass das Grab leer ist von den Texten her und dann guckt man, wie alt sind die Texte, die sind noch ganz nah dran an der Ursprungsgeschichte und so. Da kann man viel drüber machen, das ist alles mal ganz spannend. Aber der Punkt ist, es geht darum zu sagen, Jesus ist leiblich, körperlich auferstanden. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, wir leben halt jetzt in einer Welt, in der das heute uns keiner mehr abnimmt. Deswegen müssten wir eigentlich fairerweise sagen, es ist halt nicht körperlich, sondern rein geistig. Wir glauben halt nur noch dran und es gibt uns Hoffnung und so. Aber jetzt nicht zu sagen, es ist wirklich körperlich in dem Sinne, wie wir das verstehen. Und wenn man jetzt sagt, naja, er ist körperlich auferstanden, was meinen wir denn damit? Was bedeutet denn leiblich? Wenn wir von leiblich sprechen, dann sprechen wir ja schon immer von etwas, was von Krankheit auch gezeichnet ist, was altert und was letztlich stirbt. Wir alle, die wir hier körperlich sitzen, unser Körper verändert sich, ist vergänglich, ist anfällig. Und in diesem Sinne sprechen die Ostertexte nicht körperlich, leiblich vom Auferstehungsleib. In diesem Sinn ist er nicht leiblich, sondern sozusagen überleiblich, also etwas Neues, der Auferstehungsleib. Und es gibt dann in der Bibel verschiedene Bezeichnungen dafür, neue Schöpfung, neue Kreatur, also etwas, was es vorher tatsächlich nicht gab. Also die Aussage ist schon zu sagen, es ist etwas völlig Neues. Es ist unmöglich, das in alten Kategorien zu fassen. Und die Kategorie Körper würde ja für uns immer schon Vergänglichkeit und Gebrechlichkeit mit einschließen. Und das ist aber gerade nicht gemeint. Und genauso die Kategorie Gespenst würde ja einschließen, dass es irgendwie eingebildet ist, dass es unrealistisch ist, dass es irreal ist. Und auch das ist nicht gemeint. Es ist geistig, aber nicht gespenstisch. Und in diesem Sinne kommen diese zwei Pole zusammen und bilden etwas Neues. Das ist die Aussage von Ostern. Etwas völlig Neues, was es bisher nicht gab. Und das ist christliche Geschichte. Dass eine Geschichte so weitergeht, wie wir sie uns nicht hätten ausdenken können. Das ist jetzt nicht nur Historizität, also die Geschichte geht nicht nur historisch einfach weiter, sondern sie geht darüber hinaus. Und deswegen können wir das historisch so schwer greifen. Die Geschichte Gottes mit uns ist die Transformation der realen Geschichte. Also sie kommt von der realen Geschichte, aber sie geht nicht 1:1 in dieser realen Geschichte weiter, sondern macht eine Abbiegung und geht anders weiter. Und in diesem Sinne ist sie jetzt nicht unrealistisch, sondern sie ist überrealistisch. Also das ist so dieser Mittelweg oder dieser andere Weg zwischen den beiden Missverständnissen, die man da haben kann. Was heißt das für ein Leben als Christ? Also was bedeutet das, wenn wir in dieser Geschichte leben? Gottes Geschichte setzt in unserer ganz normalen, realen Geschichte ein, wie wir sie kennen, so wie sie im Moment ist. Mit allem Frust, mit aller Enttäuschung, auch mit aller Freude natürlich, mit allem, was gut läuft, mit allem, wo wir uns drauf freuen. Aber vielleicht gerade auch die Dinge, die wir uns anders wünschen. Und es geht jetzt nicht nur um einen Punkt in der Geschichte, sondern schon um den Verlauf der Geschichte. Also dass dieser ganze zeitliche Verlauf mitgemacht wird von Gott. Die Auferstehung ist nichts, was man von außen einpflanzt, sondern sie wächst aus dieser Geschichte. Und deswegen ist es nicht umsonst, dass diese Geschichte passiert. Also unsere Geschichte ist nicht überflüssig, so dass wir sagen, wir sind einmal dann bei Jesus und dann ist alles andere egal. Sondern sie erwächst aus dieser sehr realen, oft schmerzhaften Geschichte und transformiert sie. So wie es jetzt ist, darf es deswegen sein. Das liegt in Ostern. Das, was jetzt ist, auch das Kreuz von Jesus, er hat es akzeptiert. Es darf sein, obwohl es so schmerzhaft ist. Er hätte dem aus dem Weg gehen können. Er hat es irgendwo wirklich geahnt. Er hat es sehr klar gehabt, was da auf ihn zukommt. Und trotzdem hat er gesagt, nein, es muss sein, es darf sein, weil es ist der Anfang zu etwas Neuem. Und wir wünschen uns ja manchmal, dass unsere Zerbrüche und Enttäuschungen weg wären. Dass wir sagen, ich wünschte, es wäre so nicht gewesen. Und dieser Wunsch ist ja völlig legitim und völlig nachvollziehbar. Und Ostern sagt, vielleicht kann daraus etwas Neues entstehen. Vielleicht ist das aber genau der Punkt, wo die Geschichte weitergeschrieben wird. Und die Geschichte, ich will nicht sagen, braucht diesen Bruch, aber sie transformiert diesen Bruch, sie benutzt diesen Bruch. Und das ist völlig in Ordnung, so wie es jetzt ist. Und aus der Kraft der Auferstehung zu leben, bedeutet zunächst einmal zu wissen, dass das so ist, dass die Welt so ist, wie sie ist, und dem sich zu stellen, dem nicht aus dem Weg zu gehen. Dass Jesus auferstanden ist, bedeutet aber auch, dass Gott bereits angefangen hat, unsere Geschichte weiterzuschreiben. Mit diesem Bruch, aber in eine gute Richtung. Sie knüpft an der alten Geschichte, aber sie führt die Geschichte anders fort. Und es ist trotzdem noch dieselbe Geschichte. Es ist unsere Geschichte, unsere persönliche, auch unsere gesellschaftliche, unsere als gesamte Kirche. Es ist diese Geschichte, und ihre Fortsetzung geschieht jetzt aber nicht unter dem Vorzeichen von Zerbruch und Vergänglichkeit und Endlichkeit. Das wäre der alten Welt zuzuschreiben, sondern unter dem Vorzeichen von Hoffnung, von Auferstehung, von Neuschöpfung, von Verwandlung, Transformation. Das ist die Osterbotschaft. Ist das real? Stimmt das? Ist das jetzt so? Naja, es ist real nicht in dem Sinne, wie wir real verstehen. Das wäre ja einfach altes Denken, es ist alte Realität. Es ist auch nicht die Geschichte, die wir erwarten würden aus der Realität heraus, sondern es ist tatsächlich eine neue Kategorie. Es ist eine Kategorie, die wir in unserer persönlichen Biografie nicht haben, in unserer historischen Geschichtsschreibung auch nicht haben. Es ist eine neue Kategorie, und in diesem Sinne ist es etwas völlig Neues. Es ist nicht real, sondern Wirklichkeit, könnte man sagen. Es ist Gottes Wirklichkeit, die über die Realität hinausgeht. Und sie ragt in unsere Realität hinein, oft leise, oft unscheinbar, oft weil wir natürlich die Welt wahrnehmen mit unserer alten Brille und für diese neue Wirklichkeit gar keine Kategorien haben, mit der wir sie erkennen können. Und deswegen spricht die Bibel so viel von Metaphern, von Glaube, von diesen Dingen, auf die man sich bewusst einlassen kann, um sie sehen zu können. Es ist niemals verfügbar, wir haben es nicht in der Hand. Es kann uns von außen begegnen, wenn wir dafür offen sind. Und dass der Realitätsgehalt davon irgendwie dünn ist, also dass man uns vorwerfen kann, ist aber jetzt schon sehr weit herbeigeholt und so, das ist vielleicht ja nicht der Schwachpunkt der Auferstehung, sondern gerade die Stärke, weil sonst würde es ja einfach so weitergehen wie bisher. Sonst würde es ja einfach die reale Geschichte vielleicht ein bisschen verbessern, aber es wäre nicht das Neue, was Jesus sagt. Und das kann uns Perspektive geben, Frust auszuhalten, Enttäuschungen auszuhalten. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, doch siehe, ich habe diese Welt überwunden. Und das ist damit gemeint, überwunden, transformiert, erneuert. Und er ist der Erste, der dieser neuen Wirklichkeit angehört. Wir leben in der alten. Er ist der Erste, der der neuen Wirklichkeit angehört. Und weil er auferstanden ist, haben wir Hoffnung, dass das mit uns und mit unserer Geschichte auch passiert. Und während wir warten, gestalten wir die jetzige Realität nicht von dem her, was wir bisher erfahren haben, sondern von dem her, was wir hoffen, also was noch kommt. Von der Hoffnungs- und Auferstehungsperspektive her können wir unsere jetzige Realität gestalten. Und das verändert das. Das verändert den Blickwinkel auf Enttäuschungen, auf Brüche, die dann plötzlich der Aufbruch zu etwas Neuem sein können. Und das können wir wiederum auch nicht selbst einfach machen, sondern wir können es uns schenken lassen. Es kommt von außen an uns heran. Das ist die Erfahrung mit der neuen Wirklichkeit, die Auferstehung, die unsere Geschichte neu weiterschreibt. Wir haben heute Segnungsgottesdienst und wir haben jetzt dann gleich ein bisschen Zeit zum Singen, Beten, jeder für sich. Vielleicht ist das auch eine Zeit, die man nutzen kann, um Gott zu fragen, wo ist diese neue Wirklichkeit, wo ist die neue Schöpfung in meinem Leben? Und ich übergebe an euch oder an dich, an euch, ja.